Wir wollen jetzt auf Gottes Wort hören. Ich lese den Lesungstext, der Predigt zugrunde liegt. Er steht in Lukas 22, die Verse 14 bis 23. Als die Stunde für das Passamahl da war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in der neuen Welt Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Becher und trinkt alle daraus. Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis die neue Welt Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Aber eines muss ich euch sagen. Bei uns an diesem Tisch ist der Mann, der mich verraten wird. Es ist der Wille Gottes, dass der Menschensohn sterben muss. Aber wehe seinem Verräter. Bestürzt fragte einer den anderen, wer von uns könnte so etwas tun? Wir hören die Predigt von Pastor Christoph Krause.
Letzte Woche war in einer Nachrichtensendung eine Live-Schaltung hin nach Berlin auf den Alexanderplatz. Und ein junger Reporter filmte sich selbst auf diesem Platz mit dem Handy und berichtete eben dort aus der Hauptstadt. Und er zeigte dann diesen Alexanderplatz, das ist der Platz, man sagt, glaube ich, der dritt- oder viertbelebteste Platz normalerweise in Europa. Und er schwenkte mit dieser Kamera herum und es war menschenleer. Und dann sagte er etwas, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Er sagte, diese äußere Ruhe, die wir hier sehen, steht in einem starken Gegensatz zu dem, was in den Menschen ist. Denn wenn ich die Menschen frage, wenn ich sie interviewe und sie mir berichten, dann merke ich, da ist eine ganz große Unruhe. Eine große Unruhe. Also dieser Gegensatz, erzwungene äußere Ruhe und innen drin ganz viel Unruhe, ganz viel Anspannung, Angst, Fragen. Und ich dachte, das gilt wahrscheinlich für drei verschiedene Bereiche. Das gilt für den ganz großen Bereich, für die Politik, wo Menschen jetzt Entscheidungen treffen müssen und immer wieder Entscheidungen treffen müssen, wo sie, egal was sie entscheiden, dem einen oder dem anderen etwas schuldig bleiben. Das gilt, denke ich, für Konzernchefs oder einfach für Chefs von Betrieben, die jetzt die Entscheidung treffen müssen, wir schicken unsere Mitarbeiter in die Kurzarbeit und muten ihnen das zu, dass wir ihnen einen Teil ihres Gehaltes schuldig bleiben. Und wir tun das, weil wir den Gesamtkonzern, den Gesamtbetrieb damit versuchen zu retten. Das ist so vielleicht der ganz große Blick. Und wenn man dann hineinzoomt in die Familien, ja, da sind vielleicht wirklich Existenzängste. Wie komme ich jetzt mit dem Kurzarbeitergeld klar? Wird es überhaupt hinterher weitergehen? Und Angst verursacht auch Spannung verursacht Aggression und dann sitzt man plötzlich nah aufeinander. Und neben vielleicht noch Homeoffice, Kinderbetreuung. Und man kann so schlecht weg voneinander. Und dann bleibt man dem einen oder dem anderen etwas schuldig oder wird vielleicht auch schuldig einander, weil die Emotionen hochkochen. Und wenn man noch weiter reinzoomt auf den einzelnen Menschen, ich kann mich im Moment nicht mehr so gut ablenken. Alle Restaurants zu, Kino zu, das, wo man sonst einfach mal hingeht, um vielleicht auf andere Gedanken zu kommen. Plötzlich ist die Situation so, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetzen muss. Und dann kommen Dinge hoch, ja, da möchte ich vielleicht lieber gar nicht unbedingt hinschauen. Wie gehen wir damit um? Und der Leitsatz für diesen Gottesdienst, wo ich hoffe, dass du den mitnehmen kannst, dass du den behältst, dass er dich durch die Woche begleitet, besteht aus drei Buchstaben. VVC. Ja, wir sagen ja, wir sollen unserem Gedächtnis immer helfen, weil nur das, was wir hören, bleibt so wenig hängen. Also jetzt könnt ihr schon was sehen. Ihr könnt diesen Gottesdienst sehen, das Video, das hilft auch schon mal. Aber wenn man jetzt noch eine Handlung macht, ja, dann ist das noch mal mehr. Vielleicht machst du es zu Hause einfach mal mit. V, V, C. Und wenn du es dann noch sprichst, ja, V, V, C. Und das steht für Vergebung und Versöhnung durch Jesus Christus. Ich wünsche dir, dass wenn du das nächste Mal jemanden siehst, der dieses Victory-Zeichen macht, dass dir einfällt V, V, C. Der erste Punkt, Sühne. Wir lesen nochmal den Bibeltext, der uns auch schon letzte Woche begleitet hat, aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 3. Da schreibt Paulus, ihn, und damit meint er Christus, hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Sühne. Was für ein seltsames Wort. Das kennen die Älteren von uns maximal vielleicht noch aus den Karl-May-Büchern oder aus den Winnetou-Filmen. Ja, wenn die Indianer ein Bleichgesicht gefangen genommen hatten, das hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, dann hieß es, jetzt vollziehen wir das sogenannte Gottesurteil. Und dann wurde Old Shuahan zum Beispiel an den Marterpfahl gebunden und dann sollten drei Indianer Pfeile auf ihn schießen. Und er konnte dann vielleicht bei dem ersten Pfeil noch ausweichen und dann beim zweiten wurde es schon sehr eng, vielleicht wurde er am Bein getroffen. Und den dritten, ja, der ging dann glücklicherweise vorbei. Und dann wurde Old Shuahan losgebunden und dann sagte der große Indianerhäuptling Hook, du hast deine Schuld gesühnt. Und alle waren mehr oder weniger wieder glücklich und versöhnt. Sühne. Tja, Sühne heute, das kommt in unserem Sprachgebrauch nicht vor. Und ich habe gemerkt, bei mir selbst, es kommt auch in meinem Denken nicht vor. Und doch ist dieses Wort ganz zentral, wenn es um die Passionszeit, um das Passionsgeschehen geht. Vielleicht denkst du auch, Sühne, gibt es denn im Moment zu den Corona-Zeiten kein lohnenderes Thema? Und doch bin ich überzeugt, dass Sühne einen viel stärkeren Alltagsbezug hat, vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam eine Entdeckungsreise machen. Der zweite Gedanke, Sühne ist Vergebung. Sühne ist Vergebung. Um Sühne zu begreifen, müssen wir eintauchen in die jüdische Kultur. Im Alten Testament wird davon berichtet, dass Gott sein Volk immer wieder mit Festen beschenkt, die sie jährlich feiern sollten. Und eins dieser jährlichen Feste hieß Yom Kippur. Das war das große Sühnefest, der große Sühnetag. Ein Festtag, den Gott dem Volk schenkt, und er schenkt damit die Möglichkeit, dass das Volk ganz sichtbar, verstehbar, man könnte sagen sogar greifbar, zeichenhaft, alle angehäufte Schuld des Jahres loswerden konnte und sich ganz neu mit Gott verbinden konnte. Großer Sühnetag. Heute, ja, ist das vergleichbar mit der Passionszeit, mit dem, was Karfreitag passiert ist. Und das gilt eben nicht mehr nur für das Volk Israel, sondern es gilt für alle Menschen. Zwei Handlungen waren herausragend bei diesem großen Sühnefest, an diesem Sühnetag. Die erste Handlung, da ging es um den Sündenbock. Wir lesen davon im dritten Buch Mose, Kapitel 16. Der Priester, der hohe Priester, legt die Hände auf den Kopf von diesem Sündenbock. Das musste übrigens ein fehlerloses, ein makelloses Tier sein. Und bekennt alle Vergehen und alle Schuld des Volkes. Und so lädt er die Sünden der Israeliten auf den Kopf des Ziegenbocks und lässt ihn durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, in die Wüste treiben. Und der Ziegenbock trägt alle Schuld mit sich hinaus in die Wüste. Sündenbock. All das, was uns trennt von Gott, die Sünde, das, was trennen zwischen uns und Gott steht, wird eben auf diesen Ziegenbock übertragen. Gott wollte keine Menschenopfer. Und Trennung von Gott, der die Quelle des Lebens ist, zieht den Tod nach sich. Die Bibel sagt, den Tod der Seele. Und jetzt identifiziert das Volk sich mit diesem Sündenbock, und alle Schuld, alles Trennende wird auf dieses Tier übertragen und dann wird es eben in die Wüste geschickt. Also ein ganz handgreifliches Vor Augen führen, was Sünde bewirkt und wie man sie los wird. Wir kennen diese Handlung sprachlich bis heute. Bei uns gibt es auch noch das Wort des Sündenbocks oder auch jemanden in die Wüste zu schicken. Dann im Neuen Testament, viele, viele hundert Jahre später, schreibt der Autor des Hebräerbriefs in Bezug auf diesen Vorgang in Kapitel 8, sie dienen allerdings in einem Tempel, der nur eine schwache Nachbildung, ein unvollkommenes Abbild des himmlischen Heiligtums ist. Also der Autor sagt, all das, was damals in diesen Opferfesten, in diesem Tempelkult der Israeliten vollzogen wurde, das war nur wie ein Schatten. Das war wie ein Vorläufer. Und das, worum es wirklich geht, ist das, was Jesus Christus dann bewirkt hat. Als Johannes der Täufer Jesus zum ersten Mal sieht, da sagt er im Johannesevangelium Kapitel 1, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, eben auch makellos, ohne Sünde, er, der ganz aus der Einheit, aus der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater kommt, er vertritt uns. Und er nimmt unsere Trennung von Gott, unseren Tod auf sich. Wir haben darüber letzte Woche intensiv nachgedacht, dass das eben am Kreuz passiert ist. Dass dieses Kreuzgeschehen die Trennung zwischen uns und Gott überbrückt, wie eine Brücke ist und ja die Möglichkeit der Verbindung wiederherstellt. All das Trennende trägt er fort. Golgatha, da steht dieses Kreuz. Golgatha heißt übersetzt Schädelstätte, man könnte auch sagen Müllkippe. Draußen vor der Stadt. Dorthin trägt Jesus unsere Schuld auf die Müllkippe. dieser Sündenbock im Alten Testament und das Kreuz im Neuen Testament, das gibt uns eine Antwort, einen Eindruck davon, wir sind befreit. Befreit wovon? Das gibt Antwort auf die Frage, wir sind befreit wovon? Befreit von der Trennung von Gott, befreit von unserer Schuld. Und vielleicht sind ja diese Worte Sünde, Schuld eher Worte, wo du jetzt lächelst oder die du für irrelevant hältst. Interessant ist, man hat eine Umfrage gemacht unter Psychologen. Und sie sagen, 50% unserer Patienten würden geheilt, wenn sie nur wüssten, wo sie ihre Schuld abladen könnten. Wenn sie nur wüssten, wohin damit. Dass sie sie nicht mehr verdrängen brauchen, nicht wegdiskutieren müssen, sondern befreit werden davon. Sühne schenkt Vergebung. Sühne schenkt Vergebung. Sühne schenkt Vergebung. Weißt du noch unseren Leitsatz? VVC. Vergebung, Vergebung und Versöhnung durch Jesus Christus. Der dritte Gedanke, Sühne ist Versöhnung. Der Sündenbock war das Erste, dass alles Trennende zwischen Gott und Mensch weggetragen wird. Also für den Moment waren die Menschen ihre Schuld los. Sie wurden ihre Schuld los. Aber wir brauchen für unsere Identität mehr, als dass uns jemand sagt, was wir nicht sind. Wir brauchen es, wir müssen es zugesagt bekommen für unsere Identität, wer oder was wir denn sind. Dass wir nicht nur wissen, wovon wir befreit sind, sondern dass wir auch wissen, wozu wir befreit sind. Befreit. Wozu? Befreit, wozu? Und da kommt der zweite Punkt dieses großen Sühnetages zum Tragen, nämlich ein Sündopfer. Wir lesen davon im dritten Buch Mose wieder, Kapitel 16. Und dann schlachtet er, wieder der hohe Priester, den Ziegenbock für das Sündopfer des Volkes und bringt das Blut ins Allerheiligste und sprengt es auf die Deckplatte und davor auf den Boden. Auch hier nochmal ganz kurz ein Eintauchen in alleine schon die Architektur von Tempel und diese Bundeslade, die Deckplatte, die hier beschrieben wird. Die Stiftshütte, das war das Zelt, damals der Vorläufer von dem Tempel, oder auch der Tempel waren unterteilt in zwei Räume. Es gab das Heiligtum, da konnte der Priester hinein und seine Dienste vollziehen. Und dann gab es das Allerheiligste, abgetrennt durch einen Vorhang. Und dort durfte der Priester nur einmal im Jahr, nämlich an diesem großen Versöhnungstag, an diesem großen Sühnetag hinein. Und dort stand die Bundeslade. Eine Truhe aus Akazienholz, ungefähr so groß wie unser Altar hier. Und in dieser Truhe waren die zwei Steintafeln mit den 10 Geboten hineingelegt. Und auf dieser Truhe standen zwei Engelfiguren, die schauten sich an und hatten ihre Flügel zueinander, sodass die Spitzen der Flügel sich berührten. Und dort, das war die Vorstellung der Israeliten, dort, wo die Flügel sich berührten, das war Gottes Thron. Da war Gottes Gegenwart. Das war der heiligste Ort, den es gab auf der Welt. Der heilige, vollkommen gute, der reine Gott, der Gott, der so ganz anders ist als wir Menschen, der will dort mitten unter seinem Volk wohnen. Sündopfer. Wieder ein stellvertretendes Opfer. Das Volk Israel identifiziert sich wieder mit diesem Tier. Und was Gott dem Volk beibringt, ist das, was uns die moderne Medizin heute auch sagt, dass das Leben im Blut ist. Und das Blut, das, was uns so fremd ist, was dort stand in dem Text, dass dann dieses Blut dort in das Allerheiligste genommen wird und dort dann versprengt wird, das ist so fremd für uns. Aber das Blut steht eben für das Leben und hier für das Leben des Volkes. Und dieses Blut wird hineingetragen ins Allerheiligste, dort zu dem Thron Gottes. Gott hat Israel als sein Volk erwählt, zu seinem heiligen Volk. Und heilig, das, ich weiß nicht, was du dabei im Kopf hast, wenn du das hörst, ob das ja so komische, weltfremde Typen sind, die so einen halben Meter über dem Boden schweben. Heilig heißt eigentlich erstmal nur zu Gott gehörend. Gott gehörend, ausgesondert, abgesondert, für Gott, ihm geweiht. Das heißt heilig. Der Sündenbock, dieses erste Tier, nimmt alles Trennende weg, hat das Trennende weggetragen. Das Sündopfer nun, da geht es darum, das Volk wieder zu Gott hinzutragen. Diesen Bund, den Gott mit seinem Volk hat, zu erneuern, wieder herzustellen und dann mit diesem Gott auch zu leben. Und wieder gilt, das alles ist ein Schatten, ein Vorläufer. Und dann kommen wir zu unserem Lesungstext aus dem Lukas-Evangelium. Da sagt Jesus, als er sich mit seinen Freunden zusammengesetzt hat, um ein anderes Fest zu feiern, das Passafest. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in der neuen Welt Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Und dann nahm er das Brot und er dankte Gott dafür und teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Und nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein und reichte ihn den Jüngern und sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Und dieses Blut wird für euch vergossen. Das ist ja das, was wir im Abendmahl bis heute feiern. Jesus sagt, das ist mein Leib, der für dich zerbrochen ist. So wie dieser Sündenbock alles auf sich nimmt, in die Wüste getrieben wird und dort sein Leben lässt. Vergebung. Und das ist mein Blut, sagt er. Und dieses Blut besiegelt einen neuen Bund. Das ist wie die Unterschrift, die ich da drunter setze. Gott will einen neuen Bund mit sich und seinen Menschen schließen. Das feiern wir bis heute. Versöhnung. Mein Blut für dich vergossen. Und die Frage ist ja dann, wie findet denn bei uns die Identifikation statt mit eben diesem Jesus Christus? Und dann gehen wir wieder an den Einstiegstext aus Römer 3. In Christus hat Gott ihn, Christus hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Und sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und jetzt kommt es, und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Im Glauben annehmen. Das heißt nicht, ich halte das für wahr. Das ist viel mehr. Es geht darum, das Wort Glauben im Griechischen kann genauso übersetzt werden mit Vertrauen, mit Anvertrauen. Ich vertraue mich diesem Jesus Christus an. Und ich nehme das dann in Anspruch, was er für mich getan hat. Diesen neuen Bund, den Gott schließt zwischen sich und mir. Ich darf auch wieder hineintreten in diese Gemeinschaft mit Gott. Christus schenkt die Versöhnung. Versöhnung. Jesus nimmt uns mit hinein in diese erneuerte, in diese wiederhergestellte Gottesbeziehung. Er trägt nicht nur das Trennende fort und sagt uns nicht nur, du bist deine Schuld los. Er sagt uns nicht nur, was wir nicht mehr sind, sondern er sagt uns eine erneuerte, eine wiederhergestellte Identität zu. Du bist ein Heiliger Gottes. Du bist zu Gott gehörend. Oder wenn wir es vielleicht moderner ausdrücken wollen, leichter zu verstehen, ich bin befreit, wozu? Ich bin befreit dazu, Gottes Kind zu sein. Das ist meine Identität. Leben in seiner Gegenwart. Sühne ist Versöhnung. Vergebung und Versöhnung ist möglich in und durch Jesus Christus. Und der letzte Gedanke, Sühne für dich und mich. Wir stammen von den Germanen ab und tragen meist noch diese alten germanischen Gottesvorstellungen in uns. Wotan, das war der Gott der Germanen und der war ein Wüterich. Und die Vorstellung war immer, man muss diesen Gott versöhnlich stimmen. Wenn ich die Interviews mir anschaue, die im Moment eben in den Zeitungen stehen, da wird immer mal wieder gefragt, Corona, ist das eine Strafe Gottes? Wir müssen uns mit Gott, wir müssen Gott mit uns versöhnen. Aber Gott hat sich nicht von den Menschen getrennt, sondern der Mensch hat sich von Gott getrennt. Nicht Gott muss mit dem Mensch versöhnt werden, sondern der Mensch muss mit Gott versöhnt werden. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wir können das mitlesen, das Einzigartige an dieser Liebe, an der Liebe Gottes ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, und uns von unserer, um uns von unserer Schuld frei zu sprechen. So was Verrücktes. Der Schöpfer des Universums, der Ursprung allen Lebens, ist sich nicht zu schade, er ist sich nicht zu blöd, hinter mir herzurennen und zu bitten und mich einzuladen. Ich komm, ich möchte dich mit mir versöhnen. Jesus wandert mit seinen Jüngern Richtung Jerusalem. Wir feiern an Palmsonntag den Einzug in Jerusalem. Und als er die Stadt erblickt, sie ist das geistliche Zentrum des Volkes Gottes. Als er diese Stadt erblickt mit allem Gewusel und Gerenne, da bleibt er stehen. Und erschüttert bemerken die Jünger mit einem Mal, Tränen laufen ihm übers Gesicht. Und dann bricht es aus ihm heraus, Jerusalem, o Jerusalem, immer wieder wollte ich deine Kinder wie eine Henne ihre Küken unter meine Flügel sammeln. Aber ihr habt nicht gewollt. Der Frieden, die Versöhnung ist euch so nah. aber ihr habt nicht gewollt. Und er weint dabei. Da haben wir für einen Moment einen Blick in Gottes liebendes Vaterherz. Als Jesus am Kreuz ruft, es ist vollbracht, die Vergebung und die Versöhnung. Da zerreißt der Vorhang im Tempel. Und das war kein dünnes Stöffchen, sondern das war ein 8 Zentimeter Teppich. Und er zerreißt, das war der Vorhang, der zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten hing. Und dieser Teppich zerreißt von oben nach unten. Und er zerreißt doch nicht, damit Gott endlich mal wieder rausgucken konnte. Sondern er zerreißt, damit du und ich eintreten können. Nach Hause kommen können. In Gottes Gegenwart. Und seit Karfreitag braucht es keinen Tempel mehr, denn die Bibel sagt, du sollst durch den Heiligen Geist der Tempel Gottes sein. Gott will sich so mit dir verbinden, durch die Versöhnung, die Jesus Christus bewirkt hat, so eng verbinden, dass ihr eins werden könnt. Du sollst der Tempel Gottes sein durch den Heiligen Geist. Sühne ist Vergebung und Versöhnung. Und gerade in Corona-Zeiten ist das ein riesiges Geschenk, dass ich wissen darf, ich bin befreit wovon und befreit wozu, dass ich eintreten darf in Gottes Gegenwart mit all meinen Fragen, mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen. Und auch mit meiner Schuld, dass ich abladen kann, stille werde und Frieden geschenkt bekomme. Ich merke, je älter ich werde, ich lebe jeden Tag von dieser Sühne, von dem, was Christus bewirkt hat, Vergebung und Versöhnung. Befreit wovon, befreit wozu, das hat Auswirkungen. Wir leben in einer Zeit der aufgezwungenen äußeren Ruhe, ja. Und der inneren Unruhe und Anspannung und auch des Schuldigwerdens. Aber wir leben auch in der Passionszeit. Und vielleicht ist das ja eine Zeit, in der wir ganz neu Vergebung und Versöhnung in und durch Jesus Christus entdecken für uns. Vergebung und Versöhnung. Und es fängt sicherlich an bei mir selbst, dass ich auch mit mir selbst versöhnt leben kann, weil ich weiß, ich habe Vergebung und Versöhnung durch Jesus Christus von Gott geschenkt bekommen. Dadurch kann ich mir selbst vergeben auch, kann auch mit mir selbst versöhnt sein. Und dann eben auch, das Leben mit meinen Mitmenschen. Auch wenn ihr das nicht sehen könnt, maßstabsgetreu sind da 2 Meter Abstand zwischen. Also, dass ich, ob jetzt mit meinen Liebsten oder mit meinen Arbeitskollegen, dass ich das weitergeben kann. Vergebung und Versöhnung. abends etwas ganz Verrücktes tun in dieser Zeit. Gemeinsam beten. Gemeinsam das, was nicht so gut gelaufen ist am Tag, Gott bringen, sich gegenseitig Vergebung aussprechen, Vergebung bei Gott in Anspruch nehmen, dann gemeinsam danken für das, was gut war, gemeinsam Fürbitte tun. Es gibt so viele Dinge, für die wir beten können im Moment. Und vielleicht steht uns ja dann auch auf einmal ein Mensch vor Augen, wo wir merken, da wäre eine Aussprache gut. Und ja, vielleicht schreibt man dann mal einen Brief, bitte vergib mir oder ich vergebe dir. Und dass man dann Vergebung und Versöhnung feiert. Sühne heißt Vergebung und Versöhnung in und durch Jesus Christus. Amen.